Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, und mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Was machen wir denn heute? Schaffen wir es, eine Sendung ohne Trump hinzukriegen? Ich weiß nicht. Die Woche war so voll mit ihm. Ich kann ja mal Folgendes versuchen. Ich packe 5 € in die Kaffeekasse hier bei Radio 1 für jedes Mal, wenn ich den erwähne. Mal schauen, wie viel wir am Ende dieser Sendung drauf haben. So, themenmäßig haben wir heute eine ganze Menge zu bieten. Wir reden zum Beispiel über den tauenden Permafrost und das bedeutet nicht nur, dass in der Arktisregion dort schädliche CO2 und andere schädliche Klimagase aus dem ehemals ewigen Eis entweichen und die Atmosphäre weiter belasten und damit auch die Global Warming anheizen, sondern das heißt auch, dass die Menschen dort ganz konkret bedroht sind, dadurch, dass Landebahnen absacken, Zufahrtswege nicht mehr funktionieren, Infrastruktur zerstört wird. Und das lassen wir uns mal genau erklären von einer, die da eine Studie gemacht hat. Wir reden über die Windenergie und checken einfach mal, was stimmt eigentlich an den ganzen Behauptungen, die dort im Umlauf sind und was nicht. Und gleich in einer halben Stunde geht es um Hate Speech im Netz, um eine Studie, die rausgefunden hat, was das mit Menschen macht, die von Hate Speech bedroht sind, wenn sie sich politisch engagieren. Das alles hier bei den Profis. Vorher das Scannerspiel, wie immer ein Quiz, in dem Sie richtig oder falsch antworten können auf Meldungen, die wir Ihnen vorlegen. Manche davon sind erfunden, manche davon sind unglaublich, aber wahr. Und zu gewinnen gibt es heute ein Piper-Taschenbuch mit dem Titel Warum schwedische Eltern gute Laune haben und äthiopische Kinder hilfsbereit sind. Die 99 besten Erziehungstipps aus aller Welt von Nathalie Weidenfeld. Wenn Sie das haben wollen, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Morgen, Björn.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Björn, von wo aus rufen Sie an?
Ich rufe aus Berlin-Karlshorst an.
Aus Karlshorst. Ah, ich stelle mir immer vor, Karlshorst, Häuschen, Garten drumherum. Gut, wohnen nicht alle so da, aber wie ist bei Ihnen?
Das stimmt zum Teil. Früher war es zumindest so, aber mittlerweile hat sich ja Karlshorst auch verändert. Die ganzen alten Kasernengelände wurden bebaut. Mhm. Und die Clubs ziehen auch immer mehr Richtung die Spree runter.
Ja, hört man viel davon. Ne? So wie die Aale den Rhein raufgezogen sind. Eins ziehen die Clubs die Spree runter. Waren Sie Clubgänger?
Ich war Clubgänger und ich bin es auch noch.
Ja. Aha, und was ist gerade so angesagt in Berlin? Weil ich bin schon eine ganze Weile raus aus dem Zirkus.
Also es kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Elektrowändern man gerne hören möchte und dann, was für Leute man auch haben möchte. Also das About Blank, das RSO, ja. Schöne Weide oder der Tresor ist natürlich auch immer noch ganz gut.
Lokschuppen?
Lokschuppen kann ich nicht empfehlen, da war meine Tochter letztens und sie meinte, da war die Musik nicht besonders gut und auch die Leute nicht.
Das ist der frühere Suicide Circus, ne? So weit weiß ich es immerhin noch. Und About Blank, das ist, glaube ich, auch ein Laden, der sich politisch ganz klar positioniert. Das ist ja auch irgendwie ganz angenehm in der Clubszene, ne, oder?
Damit unterscheidet er sich total von allen anderen Clubs und hat dabei aber auch immer eine sehr, sehr offene Diskussionskultur und wird ja deswegen auch regelmäßig angefeindet.
Ja, ich bin Fan, von daher gut. Björn, wir reden über Wissenschaft. Die erste Meldung kommt hier und klingt unglaublich, aber ist sie wahr? Hier kommt sie.
Schimpansen gehen gemeinsam aufs Klo. Ein kleiner Plausch auf dem Klo ist bei Menschen nichts Ungewöhnliches. Jetzt zeigt eine japanische Studie, auch Schimpansen gehen gern zusammen pinkeln. Dafür hat das Forscherteam 20 Tiere über 600 Stunden lang beobachtet. Die Auswertung zeigt, vor allem rangniedrige Tiere begleiten Artgenossen öfter in Richtung stilles Örtchen. Das gemeinsame Urinieren kann laut den Forschenden ein bisher übersehener Aspekt des Sozialverhaltens der Tiere sein.
Das ist schon lustig, oder?
Da fragt man sich doch, ob die Schimpansen Menschen dann sehr ähnlich sind. Also ob man das tatsächlich übertragen kann.
Ja, absolut. Ne? Ja, Schimpansen gehen gern gemeinsam aufs Klo sozusagen.
Also ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, ehrlich gesagt, weil ja Schimpansen auch sehr, sehr soziale Wesen sind und das noch andere Möglichkeiten der Interaktion ermöglicht. Also von daher würde ich sagen, das stimmt.
Und das ist auch richtig. Ja, Man muss dazu sagen, was die Forscher hier beobachtet haben, ist allerdings kein Verhalten in freier Wildbahn, sondern bei Schimpansen im Zoo, also in Gefangenschaft sozusagen. Da ist das tatsächlich so, deswegen wollen die nochmal nachgucken, ob das bei Wildpopulationen auch so ist. Was mich noch interessieren würde, ist, ob Schimpansen sich denn beim Pinkeln hinsetzen oder im Stehen pinkeln.
Oh, das...
Björn, war ein Witz. Hier kommt Frage Nummer 2.
Süßhunger wird von unserer Darmflora bestimmt. Manche Menschen lieben Süßigkeiten und essen sie jeden Tag. Andere spüren gar kein Verlangen nach Schokolade und Bonbons. Laut einer chinesischen Studie liegt das an unserer Darmflora. Die Forschenden haben herausgefunden, dass ein bestimmtes Bakterium den Süßhunger mindern kann. Die neuen Erkenntnisse könnten jetzt Grundlage für neue Therapien gegen Typ-2-Diabetes sein.
Mhm. Darm mit Charme.
Ja, das klingt natürlich auch wieder sehr nachvollziehbar, aber wie es ja immer auch bei dem Skinner-Spiel ist, wird man ja gerne mal auf eine falsche Fährte geführt.
Aber ich sage immer, nicht so kompliziert denken, Björn.
Okay, dann sage ich mal, es stimmt.
Und das stimmt auch tatsächlich. Ja, wir haben das Blut von 18 Mäusen mit Diabetes, ja, und 60 Menschen mit Typ-2-Diabetes untersucht. Im Vergleich zu der gesunden Kontrollgruppe ist tatsächlich aufgefallen, dass ein bestimmtes Darmbakterium namens Bacteroides vulgatus unser Verlangen nach Süßem mindern kann. Ne, werden wir weiter beobachten, gucken, was dabei rauskommt und hoffentlich was Gutes. Frage Nummer 3.
Tiere sind eifersüchtig auf Artgenossen. Genau wie Menschen können auch Tiere vielschichtige Empfindungen wie Eifersucht spüren. Um das herauszufinden, hat ein Forscherteam 23 Studien mit über 60.000 Fairness-Beobachtungen analysiert. Das Ergebnis? 18 Tierarten zeigen starke Eifersucht ihren Artgenossen gegenüber. Zum Beispiel, wenn ein anderes Tier mehr Aufmerksamkeit durch einen Menschen bekommt. Für die Tiere ist der soziale Vergleich also sehr wichtig. Die Forschenden sind sich übrigens sicher, dass Eifersucht der einzige Grund für das aufbrausende Verhalten bei ungleicher Behandlung ist.
Mhm. Ja, also... mir ist da direkt ein Bild in den Sinn gekommen. Und zwar bei meinen Schwiegereltern. Die haben einen Hund und eine Katze. Und der Hund war früher immer alleine. Mhm. Und dann kam 2, 3 Jahre oder 4 Jahre später eine Katze dazu. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass der Hund tatsächlich eifersüchtig ist. Auf die Streicheleinheiten, die dann die Katze bekommen hat. Das ist natürlich nicht innerhalb einer Art. Aber ich hoffe einfach mal, dass das stimmt und übertrage
also
es.
Also wir sagen ja, 18 Tierarten zeigen starke Eifersucht ihren Artgenossen gegenüber. Ne? Wichtig.
Ich weiß, das ist, nur, ist ein Unterschied. Mhm. Jetzt komme ich doch ins Grübeln. Dann sage ich einfach mal, es stimmt nicht.
Und auch das ist richtig, lieber Björn. Ja, Tiere sind eher enttäuscht als eifersüchtig, sagen die Forscher. Wobei ich mich natürlich auch frage, wie man das genau definiert. Die Abgrenzung zwischen Enttäuschung und Eifersucht bei Tieren. Ich weiß nicht, ob Tierpsychologen da ganz eindeutige Belege für finden. Ich würde gerne mehr hören über diese Studie, aber das ist so, was hinten bei rauskommt. Der Protest richtet sich also eher gegen unerfüllte Erwartungen anstatt gegen Ungleichbehandlung, sagen die Forscher. Und sie schließen daraus, dass das menschliche Gerechtigkeitsempfinden einzigartig ist. Wir sind doch die Krone der Schöpfung. Björn, herzlichen Glückwunsch, ein schönes Buch gewonnen. Warum schwedische Eltern gute Laune haben und äthiopische Kinder hilfsbereit sind. Die 99 besten Erziehungstipps aus aller Welt von Nathalie Weidenfeld bei Piper Taschenbuch erschienen. 240 Seiten kosten normalerweise 15,98 € im Buchhandel. Gehört jetzt Ihnen, es sei denn, Sie gehen auf dieses Angebot ein.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen. Oder verlieren alles.
Ja, ich nehme mal an, die letzte Frage, da könnten Sie die Antwort drauf kennen.
Oh, eigentlich war ich jetzt gerade fast dabei zu sagen, mit meinen 4 Kindern macht es vielleicht Sinn, dieses Buch zu nehmen. Aber ich probiere es.
Frage Nummer 4.
Katzen verhalten sich fast wie Flüssigkeit. Katzen winden sich durch jede Öffnung, ist sie noch so schmal. Sie sind also extrem beweglich. Genau deshalb hat ein französischer Physiker vor Jahren die Hypothese aufgestellt, Katzen hätten die Eigenschaften einer Flüssigkeit. Eine neue ungarische Studie hat diese Hypothese jetzt untersucht. Das Ergebnis? Zumindest wenn das Loch hoch genug ist, schlängeln sich die Tiere wie eine Flüssigkeit hindurch. Dabei kann die Öffnung problemlos halb so breit sein wie der Körper der Katze.
Ich dachte nur, weil Sie auch Erfahrung, 4 Kinder, das ist erstmal Glückwunsch und dann auch Erfahrung mit einer Katze, da kann man eigentlich nicht falsch liegen, Björn.
Jetzt wird die Hürde ein bisschen höher gesetzt.
Katzen verhalten sich fast wie Flüssigkeit, sagt die Forschung.
Also ich finde, vom Gefühl her würde ich dem zustimmen, weil das ja so ist, dass sie sich immer extrem gut anpassen können und das fühlt sich auch immer schön an, wenn man sieht, wie sie sich bewegen und wie elegant das alles aussieht. Also das spricht eigentlich dafür und ja, ich würde sagen, ja, es stimmt.
Glatter Durchmarsch! Björn, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ist gut gelaufen, ja. Also das ist schon lange bekannt, dass Katzen, also diese These, dass Katzen sich im Prinzip wie Flüssigkeit verhalten. Ne? Wer lacht denn da in der Küche?
Meine Frau.
Katzen zögern nur, wenn die Öffnung, durch die sie sich zwängen, niedriger ist als die höchste Stelle des Rückens. Also hat man irgendein Mathematiker wahrscheinlich ausgerechnet. Dafür gibt es laut der Forscher 2 Gründe. Zum einen ist das Kriechen für Katzen sehr anstrengend und zum anderen können sich die Katzen an niedrigen Stellen verletzlich fühlen, weil sie nicht so schnell die Flucht ergreifen können. Interessante Forschung. Björn, Glückwunsch. Wie sieht das Wochenende noch aus für Sie?
Ich muss jetzt noch arbeiten, ehrlich gesagt, ein bisschen. Und dann fahren wir zu unseren Schwiegereltern Geburtstag feiern.
Dann würde ich sagen, Happy Birthday von mir auch. Ne? Schöne Feier. Schönes Wochenende, Björn. Und vor allen Dingen ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Vielen lieben Dank.
Jo, tschüss, tschüss. Ciao. Jugendliche werden von TikTok indoktriniert, habe ich gesagt. Tatsächlich haben bei einer Umfrage ist rausgekommen, einer Umfrage der Friedrich-Naumann-Stiftung, dass TikTok-Nutzer positiver denken über Russland und über China, und zwar erheblich positiver. Und das hat vermutlich, sagen die Forscher, mit Desinformation zu tun. 44% aller TikTok-Nutzer glauben außerdem, dass die Corona-Pandemie absichtlich erzeugt wurde. Also Desinformation im Netz hat eine Wirkung. Hate Speech offensichtlich auch. Wie Hate Speech im Netz politisches Engagement beeinflusst, das hat Luise Koch untersucht. Die Entwicklungsökonomin ist Doktorandin an der TU München. Guten Morgen, Frau Koch.
Guten Morgen.
Sie haben politisch engagierte Menschen befragt, also viele Politiker vor allen Dingen. Und mehr als jeder Zweite sagt, ich habe im Netz schon digitale Gewalt gegen meine Person erlebt in Form von Drohungen. Was für Drohungen sind das?
Ja, also wir haben zusammen mit der Menschenrechtsorganisation HateAid zwischen April und Oktober letzten Jahres eine quantitative Online-Befragung von insgesamt 1114 politisch aktiven Personen in Deutschland durchgeführt. Und wie Sie richtig sagen, hat das nicht nur PolitikerInnen umfasst, sondern auch AktivistInnen, Wissenschaftlerinnen und JournalistInnen, welche alle berichten, also mehr als die Hälfte berichtet, dass sie von digitaler Gewalt betroffen sind. Und dabei war Betroffenheit von Frauen höher als bei Männern. 63% der Frauen haben angegeben, dass sie bereits von digitaler Gewalt betroffen sind. Und zudem sehen wir auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Form von der digitalen Gewalt, die erfahren wird.
Was für eine Art von Drohungen kommen da auf die politisch engagierten Menschen zu?
Männlich-politische Engagierte erhalten mehr Androhungen physischer Gewalt sowie mehr gewaltvolle Kommentare als Reaktion auf ihre politischen oder aktivistischen Positionen, während weibliche Engagierte eher sexualisierte Formen der Gewalt erleben. Also das kann ein bevormundender Kommentar sein, misogyne Aussagen oder Kommentare zu ihrem Äußeren. Landespolitikerin sagte zum Beispiel, im Kommentarfeld am häufigsten zieht es auf mein Aussehen ab, mein Gewicht, meine Frisur.
Hat Hate Speech, haben diese Drohungen eine Wirkung auf das politische Engagement der Betroffenen? Was sagen die selbst dazu?
Ja, also wir haben sowohl nach den emotionalen Reaktionen direkt danach gefragt, als auch auf die langfristigen politischen Reaktionen. Und hier sehen wir sehr interessante Sachen. Zum Beispiel sagen auch hier Frauen sehr viel häufiger, dass sie negative emotionale Reaktionen verspüren. Sie fühlen sich zum Beispiel häufiger eingeschüchtert, gestresst oder handlungsunfähig. Männer hingegen berichten eher als Frauen von positiven emotionalen Reaktionen auf die erfahrene Gewalt. Sie fanden es zum Beispiel belustigend oder als motivierend. Und eine weitere erschreckende Erkenntnis bei den emotionalen Reaktionen ist, dass mehr als die Hälfte der von digitalen Gewalt betroffenen Frauen Sicherheitsbedenken äußerte. Also sie haben Angst, alleine zu Hause zu sein, oder sie machen sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie und Freunde.
Also aus Sicht der Menschen, die Hate Speech benutzen im Netz, die ja das mit einer ganz bestimmten Strategie tun, ist diese Strategie erfolgreich?
Ja, genau. Auf die politischen Reaktionen der digitalen Gewalt sagen 47% der Frauen sowie 34% der Männer, dass das negative Auswirkungen auf ihr politisches Engagement hat. Also sie nutzen weniger soziale Medien das Extreme ist, dass manche sogar über einen kompletten Rückzug nachgedacht haben. Das sind bei uns 22% der Frauen und 10% der Männer, was natürlich schreckliche Folgen für unsere demokratische Repräsentation hat.
Ist das so? Wäre politische Arbeit, wäre ein Wahlkampf und ähnliches Engagement nicht auch möglich, ohne ständig aufs Handy zu gucken, um zu checken, wie wird mein Live-Auftritt auf X bewertet? Was schreiben gehässige Kommentatoren unter meinen Posts? Müssen sich politisch engagierte Menschen ständig diesem Stress aussetzen, oder könnten die nicht einfach sagen, für mich zählt am Ende nur der Wahlerfolg und was Leute da für Kommentare schreiben, das beachte ich gar nicht?
Ja, gute Frage. Wir leben heutzutage in einer digitalisierten Welt, wo vor allem die junge Generation sehr viel an sozialen Medien hängt. Das sind nicht nur Plattformen wie WhatsApp, aber auch wie TikTok, wo dieses kurze Videoformat extrem erfolgreich ist, unter anderem auch durch die Algorithmen der Plattform, weshalb heutzutage sich nicht mehr auf diesen Plattformen zu äußern keine Option ist.
Nun erleben wir ja gerade diesen Systemwechsel durch Donald Trump. Free Speech 2025 heißt auf Social Media, ich darf beleidigen und angreifen, wen ich will. Ich darf misogyn sein, ich darf gegen Minderheiten hetzen. Genau das möchten Mark Zuckerberg, das möchte Elon Musk. Und Sie sagen, das ist demokratischer, als Dinge zu verbieten.
Ja, wir müssen auf den digitalen Plattformen in der Lage sein, unsere Meinung zu äußern. Das, was wir derzeit in den USA sehen mit den Mediengiganten, ist erschreckend. Und wir hoffen, dass wir mit unserer Studie einen Weckruf auch hier vor den Wahlkämpfen jetzt machen konnten, um zu zeigen, dass nicht nur PolitikerInnen davon betroffen sind, sondern auch all jene, die sich politisch engagieren, Plakate aufhängen oder versuchen, politische Meinungen in den sozialen Netzwerken zu verteidigen, was unbedingt notwendig ist.
Wie Hate Speech im Netz politisches Engagement beeinflusst, das ist eine Studie von Luise Koch, Entwicklungsökonomin und Doktorandin an der TU München. Frau Koch, danke, dass Sie bei uns waren. Grüß Gott nach München.
Vielen Dank.
Eine erfolgreiche Integration unterschiedlicher Ethnien in der gleichen Kultur, das gab es in Europa schon vor 1500 Jahren. Das ergab die Analyse menschlicher Gebeine aus Gräberfeldern in zwei österreichischen Dörfern. Die einen hatten überwiegend europäische Vorfahren, ihre Nachbarn ostasiatische. Und dennoch sollen beide die gleiche Kultur geteilt haben und friedlich miteinander umgegangen sein. Wie man sowas aus alten Knochen rauslesen kann, das frage ich den Autor dieser Studie, den emeritierten Wiener Professor Dr. Walter Pohl, Mittelalterforscher für die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Herr Pohl, guten Morgen.
Guten Morgen aus Wien.
Die Ostasiaten, also die Nachbarn dieses europäischen Dorfes, die sind bekannt als Awaren. Was waren die Awaren für Leute? Was weiß man über die?
Die Awaren waren ein Steppenvolk, das im 4. bis 6. Jahrhundert ein großes Reich in der heutigen Mongolei beherrscht hat, das Mitte des 6. Jahrhunderts dann von den Türken zerstört wurde. Eine Gruppe dieser Awaren hat sich dann nach Ostmitteleuropa aufgemacht und hier im Karpatenbecken ein neues Reich gegründet und herrschte dort über ganz verschiedenartige Bevölkerung, Romanen, Germanen, Slawen, andere Steppenvölker über 200 Jahre lang. Sie sind zwar viel weniger bekannt als die Hunnen, Attila, obwohl sie eigentlich viel länger und viel erfolgreicher in dieser Gegend geherrscht haben.
Mhm. Und da haben Sie schon ein ganz wichtiges Verb reingebracht, das Herrschen nämlich. Die Awaren, haben die sich als Nachbarn der Europäer im Dorf nebenan verstanden oder als was Besseres?
Also das ist eine lange Geschichte und das ist gerade die interessante Geschichte, die wir in unserem Projekt erforschen. Die Awaren kommen ja als Sieger, als Eroberer nach Ostmitteleuropa und haben da auch ihre Herrschaft repräsentiert. Das, was uns interessiert hat, ist, was passiert dann längerfristig, welche Einflüsse hat das auf die Bevölkerungsentwicklung und vermischen sich die eigentlich miteinander oder nicht. Das allgemeine Ergebnis dazu ist, das ist recht unterschiedlich. Was aber passiert in dieser Zeit, ist Integration, nicht nur kulturell, das haben Sie erwähnt, sondern eigentlich auch ethnisch. Also auch die anderen beginnen sich dann offenbar als Awaren zu verstehen und dieselben Statusmerkmale ihren Verstorbenen ins Grab mitzugeben, wie das diese Awaren tun. Also das sind Leute, mit denen man Umgang von gleich zu gleich hat im 8. Jahrhundert in dieser Gegend, die wir untersucht haben. Aber man verheiratet nicht untereinander. Das ist das ganz interessante Ergebnis.
Menschliche Skelettreste zu begutachten, das machen normalerweise Archäologen oder Osteoanthropologen, die Historiker interpretieren in der Regel die Ergebnisse hinterher. Wie lief das in dieser Studie?
Unsere Studie ist ja an sich ein größeres Projekt, das vom Europäischen Forschungsrat finanziert wird. Histogenes, wo wir zusammenarbeiten mit Archäologen aus Ungarn und mit vor allem auch mit den Archäogenetikern aus dem Max-Planck-Institut in Leipzig, das Anthropologen auch in Wien, die das untersuchen. Und das ist das erste Mal, dass wir in einem großen Projekt so eine Zusammenarbeit haben. Und das hat sich als sehr erfolgreiches Modell herausgestellt, weil eben jede Disziplin etwas dazu beizutragen hat. Wir als Historiker stellen dazu natürlich die größeren Fragen und versuchen, die Ergebnisse nach Plausibilität einzuordnen. Also auch alle diese Quellen gehören ja zu den Dingen, die uns Auskunft über die Vergangenheit geben. Und wir versuchen als Team, das dann zusammenzudenken.
Aber wie genau macht man das? Wie kommt man anhand von alten Knochen auf Gräberfeldern zu der Erkenntnis, sie haben mal zwei Ethnien dicht an dicht miteinander gelebt, ohne sich zu bekriegen?
Da muss man natürlich viele Mosaiksteine zusammentragen. Entscheidend neu ist natürlich dabei die Genetik, die ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen rasanten Fortschritt erfahren hat. Also diese rasche Entwicklung, die es möglich macht, dass wir insgesamt in diesem Projekt über 6000 Proben aus Skeletten oder Zähnen genommen haben, die dann genetisch analysiert und sequenziert werden. Diese Rohdaten werden dann bioinformatisch verarbeitet gibt uns Auskunft über die Position jedes Individuums in einer Skala der Unterschiede, der genetischen Unterschiede untereinander. Und das kann man dann jeweils vergleichen mit den Grabbeigaben, die diesem Individuum ins Grab mitgegeben wurden, die das kulturelle Umfeld beleuchten. Und in diesen beiden Gräberfeldern hatten wir auch das Glück, dass fast alle miteinander verwandt waren. Das heißt, wir konnten aus den genetischen Daten einen Stammbaum über 6 Generationen hinweg bauen. Und das gibt natürlich wieder Auskunft über die Heiratsstrategien. Also Partnerwahl, wie läuft das? Nicht innerhalb des Gräberfeldes, nicht zwischen diesen beiden Gräberfeldern, aber traditionell offensichtlich mit anderen Gemeinschaften in der Region.
Wie zwei Dörfer friedlich koexistierten, obwohl sie nicht die gleichen Ethnien beinhalteten und wie man das rauslesen kann aus alten Knochen, hat uns erklärt der Wiener Professor Walter Pohl, Mittelalterforscher für die Österreichische Akademie der Wissenschaften bei den Profis auf Radio 1. Herr Pohl, danke, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank für das Interesse. Wiedersehen.
Schönes Wochenende. Die Klimakrise sorgt für mehr und stärkere Extremwetterereignisse. Das hat zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Bildung, sagt ganz frisch das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Laut UNICEF fiel voriges Jahr bei 242 Millionen Kindern der Unterricht aus, vor allem wegen der weltweiten Hitzewellen. In Grönland taut deswegen wegen der Hitzewellen der Permafrostboden. US-Präsident Trump will Grönland deshalb eingemeinden, weil die Bodenschätze nun leichter erreichbar sind und nicht etwa, weil er Mitleid hat mit den Bewohnern der Arktis. Wie die in ihrem Alltag ganz konkret leiden unter der globalen Erwärmung, das hat Susanna Gartler untersucht. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin an der Uni Wien. Frau Gartler, guten Morgen.
Guten Morgen.
3 Millionen Menschen, so Pi mal Daumen, leben in der Arktisregion. Kanadier, Grönländer, Russen, Norweger. Haben Sie in all diesen Ländern gefragt, was merkt ihr vom Klimawandel?
Ja, ganz genau. Also konkret haben wir eigentlich gefragt, was merkt ihr von den tauenden Permafrostböden? Mhm. Also in dem Projekt, das wir durchgeführt haben, ging es wirklich konkret um Permafrostböden, speziell in arktischen Küstengebieten. Und an der Stelle möchte ich gleich mal erwähnen, dass ich da natürlich nicht alleine daran beteiligt war, sondern das war ein sehr großes Konsortium, über 100 WissenschaftlerInnen daran beteiligt. Und natürlich also wirklich von verschiedensten Disziplinen auch, also ein sehr interdisziplinäres Projekt.
Große Studie. Genau. Bei uns wird vor allem über das CO2 gesprochen, das beim Auftauen des Permafrostbodens freigesetzt wird und weiter beiträgt zur globalen Erwärmung. Auf manche wirkt diese Gefahr nicht real, weil sie unsichtbar ist. Von welchen sichtbaren Klimaschäden berichten denn die Arktisbewohner?
Also zum Beispiel, also im Prinzip das Herz unserer Studie sind die 5 Hauptprobleme, die sozusagen entstehen durch die tauenden Permafrostböden. Und da zählt zum ersten Mal die Schäden an der Infrastruktur zählt da dazu. Also das ist zum Beispiel etwas, das ist durchaus sichtbar, wenn jetzt ein Haus, also viele von den Häusern in der Arktis stehen ja auf Pfählen zum Beispiel oder haben keine Fundamente in dem Sinn, weil eben diese Permafrostböden ja im Sommer immer wieder auftauen, die oberste Schicht, und das würde dann nicht funktionieren statisch. Also das heißt, die stehen zum Beispiel auf Pfählen oder auf anderen Konstruktionen und die bewegen sich. Ja. Und natürlich, je mehr diese Böden auftauen, umso mehr bewegen sich auch die Häuser zum Beispiel, ja, oder auch die Straßen oder auch die Landebahnen auf den Flughäfen.
Genau. Da wird es gefährlich. Und Sie haben auch Probleme für die Wasserversorgung festgestellt.
Ja, also das ist ein spannendes Thema. Das ist auch eines der sozusagen Hauptpunkte, um die es da geht. Und zwar ist bei der Wasserversorgung ist es so, es gibt noch nicht wirklich große Probleme, aber wenn etwas wäre, wäre es natürlich wirklich akut und in kürzester Zeit eine Riesenthematik. Deswegen haben wir das aufgenommen. Und da gibt es zum Beispiel auf Longyearbyen, das ist ein Archipel im Norden von Norwegen, nur 1309 Kilometer vom Nordpol entfernt. Und die Community dort bezieht ihr Trinkwasser aus einem Staudamm, und der ist natürlich auf Permafrostböden und aus Permafrostböden gebaut. Das heißt, wenn da etwas wäre, wenn der tauen würde, wenn dieser Damm brechen würde, würde diese Community binnen kürzester Zeit ihre Wasserversorgung verlieren. Mhm. Und das ist natürlich äußerst besorgniserregend, auch wenn es akut noch nicht
Also Landebahnen gehen kaputt, Häuser sacken ab, die Wasserversorgung könnte leiden, Schlaglöcher in den Straßen entstehen. Nun würde ich als Freund der Tropen erstmal denken, die Leute in Grönland, die müssten doch froh sein, dass das Eis taut, dass die Temperaturen steigen. Ja, das macht das Land doch viel lebenswerter, bewohnbarer, oder nicht?
Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt und auch ein bisschen sozusagen zeigt auch die Komplexität beziehungsweise auch ein bisschen diese Ambivalenz, weil tatsächlich höre ich immer wieder von Freunden oder auch Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern, dass ja, es ist natürlich angenehm, wenn es statt minus 40 Grad nur minus 20 Grad hat. Also das sind so die Temperaturen, in denen wir uns da bewegen. Und Klar, das wird immer wieder auch erwähnt. Also das ist nichts Unangenehmes. Gleichzeitig ist den Leuten aber auch bewusst, dass das eben nicht unbedingt etwas Gutes verheißt. Ja. Und weil Sie aber noch Grönland erwähnt haben, also in Grönland ist ein bisschen eine spezielle Situation wegen dem Permafrost. Dort gibt es nämlich eigentlich gar nicht so viel Permafrost. Mhm. Permafrost ist ja gefrorener Boden. Ja. Und tatsächlich, der meiste Permafrost ist in Russland, also in Sibirien und in Nordamerika. Auf Grönland handelt es sich mehr so um kleinere sozusagen so Einheiten, die man, um zum Beispiel einen Flughafen zu bauen, haben sie einfach den Permafrost dort ausgegraben. Also das sind dann vielleicht 10 Meter tiefe Permafrostblasen, könnte man sagen. Die werden einfach ausgekratzt, mit Steinen gefüllt und darauf wird dann die Landebahn gebaut. Also in Grönland, und auch weil sie einen bestimmten Herrn aus Übersee erwähnt haben, da geht es auch sehr stark eigentlich um die Eisschmelze, also um das grönländische Eisschild. Und genau, nicht unbedingt so sehr um den Permafrost, wollte ich jetzt nur kurz klarstellen.
Sehr gut, wieder was gelernt, und ich sage herzlichen Dank an Susanne Gartner, Kultur- und Sozialanthropologin an der Uni Wien, die untersucht hat, wie sehr die etwa 3 Millionen Arktisbewohner jetzt schon unter dem taunenden Permafrostboden zu leiden haben. Frau Gartner, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen herzlichen Dank und lieben Grüße an alle
Freunde. Schönes Wochenende. Danke. Mit dem Vertrauen ist das immer so eine Sache. In der Corona-Pandemie, da haben manche der Wissenschaft nicht mehr vertraut. Warum? Naja, weil die zugeben musste, auf Sicht zu fahren und nicht auf alle Fragen sofort eine Antwort zu haben. Umso schöner, dass nun eine globale Studie festgestellt hat, weltweit ist das Vertrauen in die Wissenschaft auf einem moderat hohen Niveau. Was das genau heißt, das frage ich eine Mitautorin dieser Studie. Die Sozialpsychologin Dr. Marlene Altenmüller ist Juniorprofessorin für Wissenschaftsrezeption am Leibniz-Institut für Psychologie. Frau Altenmüller, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was heißt denn moderat hoch? Könnte besser sein? Hat sich redlich bemüht?
Ja, ganz so einfach würde ich es nicht sagen. Also in der Wissenschaft lieben wir ja unsere Skalen. Und in dieser Studie haben wir auch nach Vertrauen auf einer Skala gefragt. Von 1 bis 5, 1 sehr niedrig bis 5 sehr hoch. Und im Schnitt geben die Leute einen Wert von etwa 3,6 an, also über der Mitte der Skala. Und wir interpretieren das so, dass die Leute tendenziell eher sagen, sie vertrauen in Wissenschaft und Forschung.
Was heißt,
das ist das, was wir als moderat hoch bezeichnen.
Was heißt das denn genau, Vertrauen in die Wissenschaft? Blind alles glauben, was wir hier jeden Samstagmorgen an Wissen predigen?
Ja, Vertrauen in die Wissenschaft, das ist ja ein relativ komplexes oder auch vielleicht vages Konstrukt, ne? Also was ist eigentlich Vertrauen in die Wissenschaft? In dieser Studie haben wir den Versuchspersonen, unseren Befragten, vorher eine ganz kurze, aber auch relativ breite Erklärung gegeben. Also wir haben ihnen erklärt, mit Wissenschaft meinen wir das Verständnis der Welt, was wir haben, durch Beobachten und Testen. Und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind die Menschen, die das tun. Zum Beispiel Natur, Medizin, Physik, Wirtschaft und so weiter, also in diesen Bereichen. Und erklärt das natürlich noch nicht so ganz genau, was damit eigentlich gemeint ist. Deswegen sind die Fragen, die wir im Spezifischen gestellt haben, nochmal deutlich detaillierter. Vertrauen in der Wissenschaft erfassen wir oft auf verschiedenen Dimensionen, zum Beispiel Kompetenz. Wie kompetent ist jemand? Haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wirklich die notwendige Expertise? Benevolenz, tun sie das auch wirklich im Sinne der Öffentlichkeit? Oder auch Integrität und Offenheit, also machen sie das auch transparent und halten sich dabei an Regeln. Und diese Fragen haben wir nochmal runtergebrochen auf 12 kleinere Fragen. Zum Beispiel haben wir gefragt, für wie qualifiziert halten sie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen? Und daraus ergibt sich dann im Gesamtbild dieser Mittelwert von 3,6 für Vertrauen in Wissenschaft.
Und zwar aus Befragungen von fast 72.000 Menschen in 68 Ländern. Immerhin haben 75% aller Befragten weltweit gesagt, wissenschaftliche Methoden kämen der Wahrheit am nächsten. Puh, mich so ein bisschen erleichtert. Ist man in Deutschland genauso überzeugt oder skeptischer?
Ja, also interessanterweise in dem weltweiten Vergleich von diesen 68 Ländern ist Deutschland eher so in der unteren Hälfte gelandet.
What?
Überrascht tatsächlich ein bisschen. Aber wenn man sich andere europäische Länder anguckt, dann ist Deutschland wieder ganz gut dabei. Es ist doch eher im oberen Mittelfeld der europäischen Länder. Aber man muss dabei auch sagen, die Varianz, die wir über die verschiedenen Länder hinweg sehen, ist gar nicht mal so wahnsinnig groß. Und wir wissen auch nicht so genau, wir können das noch nicht genau erklären, warum das Vertrauen in manchen Ländern ein bisschen höher ist als in anderen. Spannenderweise decken sich aber die Daten von der Manilab-Studie, über die wir gerade sprechen, ganz gut mit deutschlandinternen Befragungen, zum Beispiel dem Wissenschaftsbarometer, das jährlich durchgeführt wird. Da kommen wir fast auf denselben Wert. Das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass das Vertrauen in Deutschland da ganz gut abgebildet wurde und im weltweiten Vergleich dann eben so mittelgut dasteht, würde ich mal sagen.
Konnte die Studie herausfinden, ob es eine globale Vertrauenskrise in die Wissenschaft wegen Corona wirklich gegeben hat? Oder haben uns das die Querdenker nur eingeredet und ein bisschen auch die Berliner Zeitung?
Ja, also wir können natürlich hier keine längsschnittlichen Daten ablesen aus dieser einen Studie. Das ist nur eine Momentaufnahme von Vertrauen in Wissenschaft. Die Daten wurden so Ende 22, Anfang 23 erhoben dazu. Was wir aber sehen, ist, dass wir von der Vertrauenskrise weit entfernt sind. Das Vertrauen ist moderat hoch, wie wir ja schon besprochen haben. Und wenn man sich das in anderen Umfragen anguckt und das Ganze ein bisschen in Kontext bringt, das Wissenschaftsbarometer zum Beispiel, habe ich gerade schon erwähnt, dann sehen wir tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was gerne erzählt wird. Nämlich, dass zu Corona-Zeiten das Vertrauen in Wissenschaft besonders hoch war. Mhm. Das haben wir nicht nur in Deutschland gesehen, sondern auch in anderen Ländern. Das heißt, wir interpretieren das ein bisschen so, dass in Zeiten von Corona man plötzlich am eigenen Leib erfahren hat, dass Wissenschaft ja doch auch was mit einem selbst zu tun hat und wissenschaftliche Forschung uns in der Gesellschaft was helfen kann und dass das dann zu einem Vertrauensspike quasi geführt hat in Wissenschaft.
Sehr interessant.
Das heißt, die Vertrauenskrise weit entfernt.
Also ich bin ja ein Mensch mit Vorurteilen und eines davon lautet, dass vor allem Wähler der rechten Parteien weniger Vertrauen haben in die Wissenschaft, weil dort ja auch der Klimawandel geleugnet wird und besonders viele Impfgegner vorkommen, entgegen aller Erkenntnisse. Ist das so?
Ja, also wir finden in vielen Studien in Deutschland, viele von diesen Studien auch aus dem amerikanischen Raum, dass tatsächlich eher rechte, eher konservative Orientierung mit weniger Vertrauen in Wissenschaft einhergeht. Allerdings wurde dann ganz lange darüber geredet, was ist denn mit den Konservativen, warum vertrauen die nicht in Wissenschaft? Und neuere Forschungsergebnisse, unter anderem auch jetzt diese groß angelegte Studie hier, zeigt, dass es nicht so einfach ist. Das politische Vertrauen, die politische Ideologie hängt nämlich nicht ganz so eindeutig mit Vertrauen in Wissenschaft zusammen. Es gibt auch Länder, in denen eher linksgerichtete Personen weniger in Wissenschaft vertrauen. Mhm. Und wir haben selber dazu eine Studie durchgeführt vor kurzem, die zeigt, es liegt gar nicht so sehr an der politischen Orientierung, sondern es liegt eher daran, was ich über Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen denke. Und in Amerika zum Beispiel oder auch in Deutschland glauben viele Leute, naja, die Wissenschaftler, die sind ja alle eher irgendwie links. Das heißt, wenn ich selber konservativ bin, vertraue ich denen nicht, weil die sind ja anders als ich. In manchen anderen Ländern, wo Wissenschaft aber zum Beispiel von linken Parteien eher in Frage gestellt wird, dreht sich dieser Effekt um. Das heißt, es geht gar nicht um die politische Einstellung der Person selbst, sondern eher um den Abgleich mit ihrer eigenen Einstellung und dem, was sie glauben, wie denn die politische Einstellung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist.
Wow.
Und das zeigt sich hier auch sehr schön.
Ja. Wieder was gelernt. Also, die gute Nachricht, das Vertrauen in die Wissenschaft ist auf einem moderat hohen Niveau. Die Ergebnisse einer Studie, vorgestellt von einer der Mitautorinnen, von der Sozialpsychologin Dr. Marlene Altmüller. Sie ist Juniorprofessorin für Wissenschaftsrezeption am Leibniz-Institut für Psychologie. Frau Altmüller, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und schönes Wochenende.
Gerne, war mir eine Freude. Tschüss.
Tschüss. Kaum eine andere Partei hat derzeit mehr Schnittmengen mit der Politik von Donald Trump als die AfD. Massenabschiebung, alles Woke wird geschreddert, die Diversitätsbeauftragten entlassen. Und auch in Sachen Windkraft sind sich Alice und Donald einig, die verspargelte Landschaft gehört abgeholzt. Das freut natürlich viele AfD-Fans, weil die doch schließlich als Einzige durchschaut haben, der Wind weht nicht jeden Tag. Und bei Flaute wird es dann eben dunkel in Deutschland. Kapiert das außerdem keiner? Fangen wir mal besser trotzdem an, damit einen Profi zu befragen. Dazu Dr. Johann Lillesdamm ist Professor für Nachhaltigkeitstransitionspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Lillesdamm, guten Morgen.
Guten Morgen.
Das ist doch logisch, ne? Kein Wind, kein Strom.
Ja, das wäre dann richtig, wenn wir ausschließlich Windkraft im Stromsystem hätten und keine Speicher und keine Netze, dann ja. Aber das schlägt ja eigentlich auch niemand vor und so gesehen ist das schon technisch korrekt, aber nicht besonders relevant, die Aussage.
Naja, aber weil der Wind nicht jeden Tag weht, nur deshalb müssen wir Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen importieren.
Ja, das stimmt nicht so komplett, sondern wir haben ja die Atomkraft ausgeschaltet. Die letzten drei Kraftwerke gingen letztes Jahr vom Netz. Was aber dann passiert ist, ist, dass der europäische Strommarkt genauso funktioniert hat, wie er sollte. Wir haben dann eben die Kraftwerke so eingesetzt in Europa, dass es effizient ist. Wir haben gesehen, dass die Windkraft vor allem jetzt abgenommen hat. Wir haben, das ist die größte Energiequelle in Deutschland geworden. Der Strom ist billiger geworden, seitdem die Atomkraft in Deutschland ausgeschaltet wurde. Und der Stromausfall ist eben nicht gekommen. Also der Markt und das System funktioniert schon wunderbar, auch ohne die Atomkraft.
Atomkraftwerke killen keine Vögel. Windräder tun das massenhaft.
Windräder töten schon Vögel, das ist richtig, weil die eben mit den Rotorenblättern oder mit den Türmen zusammenstoßen. Aber man muss den Vergleich hier sehen. Atomkraft tötet auch Vögel, weil die Vögel stoßen da mit den Kühltürmen zusammen. Mit den Uranminen werden die vergiftet, das Wasser wird vergiftet und so weiter. Das heißt, wir sehen hier, dass die Windkraft, da gibt es schon ein Problem. Aber das Problem ist ein Faktor 2, 3 kleiner als bei der Atomkraft und ein Faktor 20 bis 30 kleiner als bei der Kohleverstromung, womit die Vögel stoßen natürlich auch mit den Kohlekraftwerken zusammen. Sie werden vergiftet in den Kohleminen, da werden Landschaften abgebaggert und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt schon ein Problem, aber das Problem ist erheblich viel kleiner als bei der Konkurrenz, sagen wir mal.
Die Geräusche der Windräder lassen uns nachts nicht schlafen. Schuld ist der Infraschall.
Ja, wir haben hierzu gerade eine neue Studie zu veröffentlicht und genau dieser Infraschall war eine der Sachen, die uns da sehr überrascht haben. Dass es ein Mythos ist, dass dieser Infraschall in diesem Umfang nicht existiert, das war uns als Forscher schon bekannt, aber dass das auf eine einzige, fast 30 Jahre alte Studie zurückgeht, die eine einzige Anlage gemessen hat von einer Art, die man heutzutage überhaupt nicht baut, das hat uns schon überrascht. Dieser Mythos lebt also weiter. Stimmt aber überhaupt nicht. Das ist nicht, Infraschall ist kein Problem.
Ich nehme jetzt mal meine Hörner wieder ab, Herr Lilo-Stamm, sage danke, dass Sie sich so wacker geschlagen haben. Sie können das natürlich alles auswendig aufsagen, nachdem Ihr Team etwa 400 Studien zum Thema Windkraft analysiert hat für eine Metastudie. Was hatten Sie genau vor damit? Warum haben Sie das gemacht?
Wir haben untersucht, welche Herausforderungen mit dem Ausbau der Windkraft einhergehen, wie groß diese Probleme eigentlich sind und was für Lösungen vorhanden sind. Denn wir haben festgestellt, dass nicht nur die Windkraft ist jetzt eine sehr reife Technologie, wo wirklich sehr, sehr, sehr raffiniert ist mittlerweile, sondern auch die Windkraftforschung. Und damit einhergeht eine sehr starke Spezialisierung. Das heißt, ich als Politikwissenschaftler habe dann festgestellt, ich weiß nicht so ganz genau, was für Teile überhaupt jetzt oben in der Gondel rumsitzen. Die Ingenieure wussten nicht so genau, wie wird jetzt Windkraft überhaupt gefördert, wie funktioniert das mit den Genehmigungsverfahren und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine holistische Analyse und gucken, worum geht es hier, wo sind die großen Knackpunkte, welche davon sind wirklich Knackpunkte und was für Lösungen gibt es dazu.
Mhm. Was sind die größten Knackpunkte Ihrer Ansicht nach? Sind das die Genehmigungsverfahren?
Ja, wir haben viele Dimensionen gefunden, ja, von Recycling zu Windflaute, wo es weniger Wind hinter dem Windpark gibt und so weiter. Aber die wirklich ernsthaft sind, das sind vor allem die Systemintegration. Das heißt, wie bekommen wir diese, nicht nur die Windräder hingestellt, sondern sie auch ins System und in den Markt hinein. Was gibt es für Lösungen zu Vogel- und Naturschutz und eben diesen Genehmigungsverfahren? Wie bekommen wir die Kraftwerke genehmigt, sodass wir sie überhaupt bauen dürfen? Und das, denke ich mal, ist eigentlich das größte Problem der Windkraft in Europa, was wir heute haben. Die Genehmigungsprozesse sind viel, viel, viel zu lang.
Stimmt es denn, dass Deutschland wegen der Windkraft die weltweit höchsten Strompreise hat?
Das stimmt so nicht, sondern was man hier sehen muss, ist, es gibt tendenziell eine senkende Wirkung von Windkraft. Die Windkraft macht die Preise, die Strompreise eigentlich tiefer. Aber es gibt eben diese Perioden, die wir auch im Dezember zum Beispiel hatten, die sogenannten Dunkelflauten, wo es gleichzeitig sehr wenig Sonne und sehr wenig Wind gibt. Und dann gibt es genau zu diesen Zeitpunkten eben sehr wenig Solarstrom und Windstrom. Was dann passiert ist, dass der Preis im Markt der schießt einfach hoch, der wird sehr hoch. Im Dezember hatten wir einen Strompreis von 1 Euro pro Kilowattstunde in den Großhandelsbörsen. Normal wäre vielleicht 7 bis 12 Cent so etwas. Das heißt, es ist sehr auffällig, diese dunkelflaute Tage, wo es tatsächlich zu wenig Wind dann gibt. Das tut dann zu diesen Zeitpunkten sehr weh, Strom zu verbrauchen. Aber es gibt eben auch den Preissignal, um den Verbrauch genau dann zu senken. Also das heißt, der Markt tut hier eigentlich genau, was er soll. In der Summe aber, gesehen über alle Tage, vor allem wenn man auch das Sonnenhalbjahr und das Sommerhalbjahr berücksichtigt, so von, sagen wir mal, April bis Oktober, da sind die Preise sehr tief. Da sind sie vielleicht sogar zu tief, da um weitere Investitionen in Solar- und Windstrom anzureizen. Das heißt, in der Summe senkt Windkraft den Strompreis, senkt das die Stromkosten, aber das macht natürlich nicht so gute Schlagzeilen wie diese Stunden oder diese einzelnen Tage, wo die Strompreise dann wieder sehr hoch sind.
Sagt Dr. Johann Lilisdam, er ist Professor für Nachhaltigkeitstransitionspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Wie heißt das nochmal auf Englisch, Ihre Professur?
Ja, das heißt Sustainability Transition Policy.
Ah ja, so ist es richtig. Und hat eine Metastudie mitgeleitet zum Thema Windkraft. Und ich sage herzlichen Dank für diese Aufklärung, Herr Lilisdam.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende. Schönen Tag. Danke Ihnen auch. Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Ein unordentliches Gehirn sorgt für Erschöpfung. Wenn wir stundenlang anspruchsvolle Aufgaben lösen, dann raucht uns schnell mal der Kopf und wir fühlen uns müde. Der Grund? Während des Lernens sammeln sich im Gehirn immer mehr Botenstoffe an. Sogenannte Neurotransmitter wie Glutamat. Das Problem? Während der konstanten Anstrengung können diese Abfallstoffe nicht abgebaut werden. Dadurch fühlen wir uns erschöpft. Pausen und Schlaf sind also wichtig, damit das Gehirn aufräumen kann.